Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Heizungen, Wärmepumpen, Energiewende und kein Ende. Weiterhin ist völlig unklar, ob die Ampelkoalition sich bis zur Sommerpause auf einen tragfähigen Kompromiss einigen kann und einigen wird. Wir berichten darüber ausführlich in unserer Sendung. Wer profitiert von den anhaltenden Verwerfungen und Streitereien im Regierungsbündnis? Vor allem offenbar die AfD. Das belegt zumindest der jüngste Deutschlandtrend. Und sind ehemalige deutsche Kampfpiloten in China als Ausbilder engagiert? Der Verteidigungsminister dazu.
Alle Überschreitungen werden geahndet, das ist völlig eindeutig, aber klar, Soldatinnen und Soldaten dürfen nach Beendigung ihrer Dienstzeit auch andere Tätigkeiten übernehmen, aber im Rahmen unserer Gesetze, in dem Rahmen ihrer Verpflichtung.
Das sagt Boris Pistorius. Auch dazu mehr in den kommenden 30 Minuten. Beginnen wir mit dem Heizungsstreit innerhalb der Ampelkoalition. Ein Thema in Dauerschleife in diesen Wochen, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Der Teufel steckt, wie so oft, auch hier im Detail. Aber geht es tatsächlich in dieser Auseinandersetzung um die kleinsten Einzelheiten des Gesetzes oder doch eher um eine Machtdemonstration der jeweiligen Koalitionspartner untereinander oder doch eher um das Grundverständnis darüber, inwieweit die Politik auch noch die Bedingungen im eigenen Heizungskeller vorgeben kann und soll. Wie auch immer, die Kuh ist offenbar noch lange nicht vom Eis. Frank Capellan zum Stand der Dinge.
Christoph Meyer will sich nicht unter Druck setzen lassen. Dass das Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden kann, ist für den stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion keineswegs ausgemacht. Gerade erst hätten die Liberalen eine schriftliche Stellungnahme aus dem Hause Habeck erhalten. Die gelte es nun in Ruhe zu prüfen, erklärt der Bundestagsabgeordnete gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Für uns geht es um Gründlichkeit, nicht um Schnelligkeit. Das haben wir immer gesagt. Für uns geht es darum, dass am Ende des Tages nach diesem verfehlten Start, was das Gebäudeenergiegesetz angeht, sowohl der Form nach als auch des Inhalts nach, wir jetzt alle darüber im Klaren sein müssen, dass wir ein gutes Gesetz diskutieren, beraten müssen. Da gibt es nach wie vor inhaltlich Dissens.
Meyer ärgert sich darüber, dass Kevin Kühner Druck macht. Der SPD-Generalsekretär hatte im ZDF erklärt, dass er zuversichtlich sei mit Blick auf eine schnelle Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz möchte das Thema noch vor der Sommerpause vom Tisch haben. Sozialdemokrat Kühnert sieht die Abgeordneten nun am Zuge.
Ich gehe fest davon aus, dass wir in 2 Wochen, dann ist die nächste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, dass wir es dann zur ersten Lesung auf der Tagesordnung haben werden. Das ist die Voraussetzung, damit wir noch vor der Sommerpause durchkommen mit dem Gesetz. Auch das halte ich für absolut realistisch.
Das entspricht einem Fahrplan, dem die Freien Demokraten nach einem langen Koalitionsausschuss im Grundsatz auch zugestimmt hatten. Doch die Liberalen stoßen sich nun insbesondere an den Kosten der Wärmewende. So bemisst das Wirtschaftsministerium den Preis für den Einbau einer Wärmepumpe auf 22.000 bis 45.000 Euro in einem Einfamilienhaus, je nach Sanierungsstand. Wie hoch die Förderung des Staates ausfallen wird, wie alles finanziert werden soll, das ist noch zu klären. Für FDP-Mann Meyer sind noch sehr viele Fragen offen.
Der Einzelne darf nicht überfordert werden, der Staat darf in seiner Förderkulisse auch nicht überfordert werden. Das können wir alles nicht übers Knie brechen und dafür brauchen wir Zeit.
CDU-Generalsekretär Mario Chaya sieht das ähnlich. Der Oppositionspolitiker macht die Grünen für die zeitliche Verzögerung verantwortlich, statt auf Fördern und Fordern zu setzen, sei Vizekanzler Robert Habeck immer wieder mit Verboten gekommen.
Und dass im ersten Quartal deutlich mehr Gas- und Ölheizungen verkauft wurden, nämlich doppelt so viel installiert wurden als im Quartal davor, zeigt, dass diese Verunsicherung übrigens auch dazu führt, dass nicht klimafreundlicher umgebaut wird, sondern genau das Gegenteil passiert.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert jedenfalls ist zuversichtlich, dass alle strittigen Fragen nun konstruktiv beantwortet werden. Der Tonfall allein habe sich schon verändert.
Es wird jetzt weniger rumgemosert und stärker das gemacht, was unser Privileg als Abgeordnete ist, nämlich an diesen Gesetzentwürfen weiterzuarbeiten.
Um einen anderen Ton in der Ampel ist auch FDP-Chef Christian Lindner bemüht. Es sollte uns wieder besser gelingen, die Unterschiede intern auszugleichen, statt die Öffentlichkeit mit Streit zu belästigen, erklärt der Bundesfinanzminister gegenüber den westfälischen Nachrichten vom Samstag. Das muss ihm nun auch gelingen, wenn es um die Aufstellung des Haushaltes für 2024 geht. Es gilt, eine Lücke von 20 Milliarden Euro zu schließen. Mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums hat Lindner alle Ressortchefs per Brief zum Sparen angehalten. Die Steuerschätzung im Mai habe gezeigt, wie knapp die Mittel sind, erklärt FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer.
Und deswegen sind diese Briefe ein Ausfluss genau dessen. Und da kann ich nur an alle Ministerien, ganz egal von welcher politischen Couleur, appellieren, dass man sich dessen bewusst ist, dass das Geld knapp geworden ist.
Kanzler Olaf Scholz lässt heute erklären, dass er voll und ganz hinter seinem Finanzminister stehe. Die Schuldenbremse müsse unbedingt eingehalten werden. Auf Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine habe man mit viel Geld geantwortet. Jetzt sind wir auf dem Landeanflug in Richtung Normalität, heißt es aus dem Kanzleramt. Am Sparen führe kein Weg vorbei.
Informationen von Frank Capellan. Wenn drei sich streiten, dann freut sich der vierte. Damit ist laut Deutschlandtrend der ARD aber nicht die größte Oppositionsfraktion im Bundestag gemeint, nämlich CDU/CSU, sondern die AfD. Die Ampelkoalition befindet sich weiterhin bei den Umfragen im Sinkflug, die AfD dagegen im Höhenflug. Nadine Lindner berichtet.
18% für die Kanzlerpartei SPD und ebenfalls 18% für die AfD. Nach den neuesten Zahlen des Deutschlandtrends der ARD ist eine Diskussion über Ursachen und Folgen entbrannt. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin sagt am Mittag in diesem Programm:
Dann kommt die Zerstrittenheit dazu, dann kommt auch so eine symbolische Ebene dazu. Man streitet nur, um sich selber zu profilieren. All das wirkt nicht sehr glaubwürdig.
Der Deutschlandtrend ist für alle Parteien bis auf die AfD ernüchternd. Die CDU kommt nur auf 29% mit leichten Verlusten. Die Grünen liegen bei 15, FDP bei 7, die Linken fallen auf 4%. Stellungnahmen aus der Ampel folgen prompt. Die Zahlen müssten für alle Parteien Anlass zur Selbstkritik sein, so FDP-Generalsekretär Bircan Cezaray. Die Grüne Katrin Göring-Eckardt mahnte gestern Abend im ZDF zu mehr Disziplin, unter anderem beim umstrittenen Heizungsgesetz.
Ich kann nur allen raten, jetzt dafür zu sorgen, dass nicht mehr Verunsicherung passiert, dass man nicht mehr mit Halbwahrheiten, Unwahrheiten und Zuschreibungen kommt, sondern sich jetzt um die Sache kümmert.
Auch die Bundesregierung reagierte auf die Umfragewerte. Die gesamte Arbeit sei darauf ausgerichtet, dass Deutschland eine gute Zukunft habe, so die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung brach laut Deutschlandtrend deutlich ein und liegt nur noch bei 19 bzw. 20%. Für die AfD bedeuten die 18% Umfrage hoch einen Zuwachs von 8 Prozentpunkten seit der Bundestagswahl 2021. Aus der Partei selbst kamen, wenig überraschend, positive Reaktionen. Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla sieht sich in seinem Kurs bestätigt. Die Politik der Grünen würde nur zu einem Wirtschaftskrieg führen. Die AfD grenze sich klar davon ab. Das zieht Protestwähler an. 2/3 äußerten Enttäuschung über die anderen als potenzielles Wahlmotiv. Noch einmal Politikwissenschaftler Thorsten Faas.
Ja, und genau wenn dieser Eindruck entsteht, dass es Politikerinnen nur um sie selber geht, dann ist natürlich mit der AfD auch eine Kraft vorhanden, die genau diese Art von Unzufriedenheit populistisch leicht auffangen kann.
Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla hatte die AfD in den letzten Monaten inhaltlich neu positioniert. Aus der Bundeswehrpartei AfD wurde die Friedenspartei AfD, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist und sich deutlich mit Russland solidarisiert. Bislang war man davon ausgegangen, dass der tendenziell Putin-freundliche Kurs breiteren Wählerschichten nicht vermittelbar sei. Nun räumen selbst parteiinterne Kritiker wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter ein, dass die Wählerschaft angesichts der innenpolitischen Themen wie Migration oder Energiewende offenbar über die Außenpolitik hinwegsehe. Die AfD müsse sich nun aufs Regieren vorbereiten, so Kleinwächter. Für den Magdeburger Rechtsextremismus-Experten David Begrich ist das starke Umfrageergebnis für die AfD keine Überraschung. Er nennt zur Begründung:
Ich glaube, man kann zumindest für Ostdeutschland sagen, dass der Prozess der Normalisierung der AfD als abgeschlossen beschrieben werden oder bezeichnet werden muss.
Der Leiter des Verfassungsschutzes in Brandenburg, Jörg Müller, warnte vor der Ausländerfeindlichkeit der AfD und ihrer engen Vernetzung mit der rechtsextremen Szene. Die AfD liefere ein Gefühl von einfachen, klaren Antworten auf komplexe Fragen wie Krieg, Klimakrise oder globale Wirtschaftskrisen.
Nadine Lindner berichtete, Hunderttausende Kunden der Deutschen Bahn können aufatmen, zumindest für die kommenden Tage. Es wird keine weiteren Streiks geben an diesem Wochenende. Mehr dazu von Dieter Nürnberger.
Entwarnung für Bahnreisende und Berufspendler. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Ankündigung eines weiteren Warnstreiks vorerst ausgesetzt. Das gilt für das Wochenende und zumindest auch für den Beginn der kommenden Woche. Denn dann werden die von der Deutschen Bahn AG unterbrochenen Gespräche mit der EVG fortgesetzt. Zwar noch nicht in der üblichen großen Tarifverhandlungsrunde, aber im kleinen Kreis mit den jeweiligen Verhandlungsführern. Wir sehen durchaus Möglichkeiten, eine Basis für konstruktive Verhandlungen zu finden, heißt es aus der Gewerkschaftszentrale. Zeitpunkt und Ort der Gespräche sind noch nicht bekannt. In der Nacht zum Mittwoch lehnte die EVG das jüngste Angebot des bundeseigenen Bahnkonzerns als unzureichend ab. Daraufhin hatte Bahnverhandlungsführer Martin Seiler der Gewerkschaft mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen und weitere Verhandlungen für sinnlos erklärt. Die Bahn AG hatte Lohnerhöhungen von 12% für untere Einkommen, 10% für mittlere und 8% für höhere Einkommen vorgeschlagen. Hinzu käme eine zeitlich gestaffelte steuerfreie Inflationsprämie von 2.850 Euro. Die EVG fordert für ihre rund 180.000 Mitglieder im Bahnkonzern 12% Einkommensplus, vor allem aber mindestens 650 Euro mehr. Die von der Bahn vorgeschlagene Staffelung würde vor allem untere Einkommensgruppen benachteiligen. Weitere Streitpunkte im Tarifkonflikt betreffen die Laufzeiten und den Startzeitpunkt der auszuhandelnden Lohnerhöhungen in diesem Jahr. Trotz der nun wieder vereinbarten Gespräche weist die EVG ausdrücklich darauf hin, dass die Bereitschaft zu weiteren Arbeitskämpfen nach wie vor hoch sei. Und beide Verhandlungspartner werden am Montag einen weiteren Termin fest im Blick haben. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL will dann ihre Tarifforderungen präsentieren. Ein recht ungewöhnlicher Vorgang, weil der Tarifvertrag mit der GDL noch bis Ende Oktober gültig ist. Beide Gewerkschaften stehen im Bahnkonzern in einem Konkurrenzverhältnis und kämpfen um Mitglieder. Die GDL konnte hier in den vergangenen Jahren eher zulegen, während die EVG Mitglieder verloren hat.
Dieter Nürnberger. Finnland und Norwegen, Dänemark, die baltischen Staaten, Polen gehört dazu, Schweden, Island und auch Deutschland. Sie alle gehören dem Ostseerat an, der 1992 gegründet wurde. Auch die EU gehört dazu. Noch engere Zusammenarbeit ist das Motto vor und nach dem Treffen der Außenminister jetzt in Wismar. Anna Lubeckmann berichtet.
Es ist eine klare Botschaft, die aus Wismar von der Sitzung des Ostseerates kommt. Die 10 Mitgliedsländer sowie die EU stehen hinter der Ukraine. Daran lässt Außenministerin Baerbock in der Abschlusspressekonferenz keinen Zweifel.
Von Anfang an war für uns als demokratische Ostseestaaten klar, dem russischen Völkerrechtsbruch sehen wir als Ostseepartner nicht tatenlos zu. Deswegen konnte Russland auch im Ostseerat nicht mehr mit an unserem Tisch sitzen. Denn friedliche Nachbarschaft und Dialog bilden den Kern dieser Institution. Deshalb setzen wir uns auch als Ostseerat ganz klar für die Freiheit und territoriale Integrität der Ukraine ein und stehen in voller Solidarität an der Seite der Menschen in der Ukraine in ihrem Kampf für Frieden und Freiheit. So lange wie nötig.
Infolge des Krieges habe der Rat sich darauf verständigt, sich auf die Sicherheit im Alltag der Menschen im Ostseeraum zu konzentrieren. Und in Sicherheit zu leben, bedeutet auch, die Spuren der Vergangenheit zu beseitigen, so Baerbock. Gemeint sind die Munitionsaltlasten am Grund der Ostsee. Auf Beratungen über die Bergung dieser Altlasten legte Deutschland bei dem Treffen in Wismar besonderen Wert.
Während unserer Präsidentschaft im Ostseerat wollen wir zusammenarbeiten, um diese tickende Zeitbombe am Grund der Ostsee zu entschärfen.
Laut Baerbock liegen etwa 11.000 Lkw-Ladungen dieser Altlasten in der Ostsee, darunter auch chemische Kampfstoffe. Forschungen des Experten Aaron Beck vom Kieler Helmholtz-Zentrum belegen die Gefahren dessen.
Wir haben schon Ergebnisse, das zeigen, dass diese Verbindungen sind überall in der deutschen Ostsee zu messen. Die sind in fast jeder Wasserprobe, was wir gemessen haben. Wir haben auch viele Tiere gemessen und in fast jeder Tierprobe haben wir auch diese Verbindungen gemessen.
Jetzt wollen die Ostseeanrainer bei der Lösung des Problems, also bei der Bergung, enger zusammenarbeiten. Dazu werden zunächst die Informationen aus den Verteidigungsministerien im Ostseerat zusammengebracht, damit gemeinsames Daten- und Kartenmaterial entstehen kann. Damit nicht genug, so Norwegens Außenministerin Huitfeldt.
Ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und nationalen Behörden in Zukunft noch wichtiger sein wird.
Heißt mehr Verantwortung für Energieunternehmen, die Offshore-Windparks in der Ostsee errichten wollen. Deren Leistungen sollen, wenn es nach den Ostsee-Anrainervertretern in Wismar geht, bis 2030 versiebenfacht werden. Entstehen können die Parks aber nur in beräumten Gebieten. Und hier ist jetzt der Plan, die Unternehmen an den Kosten für die Räumung der Minen und Kampfstoffe zu beteiligen. Es sei ein Drama, dass sich die Politik viel zu lange nicht um dieses Thema gekümmert habe, so Baerbock zum Ende der einjährigen deutschen Präsidentschaft im Ostseerat. Im Juli übernimmt Finnland den Vorsitz in der Regionalorganisation.
Aus Wismar, Anna Lou Beckmann. In die USA, ein Meisterstreich, den Barack Obama nicht fertiggebracht hätte. Mit diesem Tenor jedenfalls lobt die New York Times den amtierenden Präsidenten Joe Biden. Ein Schuldenkompromiss mit den konservativen Republikanern, der dann anschließend ohne großes Wenn und Aber den steinigen Weg durch das Repräsentantenhaus und schließlich durch den Senat gefunden hat. Wäre der Mann im Weißen Haus jetzt nicht gerade auf offener Bühne über einen Sandsack gestolpert, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit politisch nachhaltig bei den Amerikanern punkten können. Der Haushaltskompromiss von Washington, Julia Kastein.
Schon zu Sitzungsbeginn am Donnerstagmorgen Ortszeit hatte der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer klargemacht, er werde die Versammlung des US-Senats erst beenden, wenn die Arbeit gemacht sei.
June 5th is less than 4 days away. At this point, any needless delay or any last-minute holdups would be an unnecessary and even dangerous risk.
Mit weniger als 4 Tagen Zeit bis zur Zahlungsunfähigkeit wäre jede Verzögerung und Änderungen am Gesetz ein unnötiges und gefährliches Risiko. Die Drohung wirkte. Gut 12 Stunden später nahm auch die 2. Kongresskammer das sogenannte fiskalische Verantwortungsgesetz an.
On this vote, the yeas are 63, the nays are 36. The 60-vote threshold having been achieved, the bill is passed.
Mit 63 Ja zu 36 Nein-Stimmen, 3 mehr als nötig. Auch wenn es in den Augen vieler Senatoren beider Parteien ein schmerzhafter Kompromiss sei, wie der Demokrat Dick Durbin einräumte.
As painful as some of the decisions that will come from this agreement reach, they are virtually at this point inevitable to avoid default on our debt.
Das Gesetz sieht vor, dass die US-Regierung wieder neue Kredite aufnehmen darf. Die Schuldenobergrenze von derzeit 31,5 Billionen US-Dollar wird bis Anfang 2025 ausgesetzt. Im Gegenzug werden die Haushaltsausgaben in den kommenden Jahren de facto leicht gekürzt. Das Defizit soll so über die nächsten 10 Jahre um 1,5 Billionen Dollar gesenkt werden. Weniger Geld ausgeben war eine Kernforderung der Republikaner gewesen, aber der Kompromiss geht vielen nicht weit genug.
Der Biden-McCarthy-Deal ist nicht konservativ in any way, shape or form.
Der Deal, den Präsident Biden und der republikanische Chef des Repräsentantenhauses McCarthy ausgehandelt hatten, sei nicht konservativ, klagte beispielsweise Senator Rand Paul aus Kentucky. Aber sein Versuch, das Paket nochmal aufzuschnüren, um stärkere Ausgabensenkungen durchzusetzen, bekam nicht die nötigen 60 Stimmen. Gesprächsbedarf gab es auch beim Verteidigungshaushalt. Der steigt zwar weiter auf ein Rekordniveau von 886 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr, aber auch hier sieht das Gesetz für die Jahre danach nur noch Steigerungen um 1% vor. Und das sei angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Bedrohung durch den Iran und durch China, nicht hinnehmbar, so der Republikaner John Cornyn aus Texas.
The threats are not diminishing, they are getting more and more.
Die Bedrohungslage wird nicht geringer, sie wird immer ernster. Und deshalb den Verteidigungshaushalt automatisch zu begrenzen, ist inakzeptabel. Aber auch die Aufstockung des Verteidigungsetats wurde im abendlichen Abstimmungsmarathon abgelehnt, genau wie letztlich alle 11 Änderungsanträge zum Schuldenkompromiss. Damit bleibt auch eine andere, vor allem unter Demokraten umstrittene Passage im Gesetz, die beschleunigte Genehmigung für die Fertigstellung einer Gaspipeline in West Virginia. Angesichts der knappen Mehrheiten das Zugeständnis an den dortigen demokratischen Senator Joe Manchin, der mit der Biden-Regierung in Energie- und Klimafragen über Kreuz liegt. US-Präsident Biden dankte dem Kongress noch in der Nacht für die Einigung. Sie sei ein großer Gewinn für die Wirtschaft und für das amerikanische Volk. Und er freue sich darauf, das Gesetz schnellstmöglich, sprich am heutigen Freitag, zu unterzeichnen.
Aus den USA, Julia Kastein. Die internationalen Partner rufen zur Deeskalation auf. Die NATO selbst schickt mehr Soldaten in die Krisenregion. Aber der Ton zwischen Albanern und Serben bleibt bislang unversöhnlich. Wie geht es jetzt weiter im Norden des Kosovo? Silke Hane berichtet.
Ein Helikopter der KFOR kreist über dem Norden Kosovos. Die NATO-geführte Einsatztruppe hat nach den Unruhen am Montag ihre Präsenz hier deutlich verstärkt. Die Truppe wurde um 700 Soldaten aufgestockt. Mit Absperrungen und Stacheldraht haben KFOR-Kräfte mehrere Gemeindeämter im Norden fast hermetisch abgeriegelt. Denn der gewaltsame Protest hatte sich an der Einsetzung von drei kosovo-albanischen Bürgermeistern in mehrheitlich ethnisch-serbischen Gemeinden entzündet, die nach einem serbischen Wahlboykott mit nur wenigen Stimmen gewählt worden waren. Einer dieser Bürgermeister ist Ismir Sekiri. Nach Montag ist er nicht in sein Gemeindeamt zurückgekehrt. Grundsätzlich hält der 58-Jährige es aber für richtig, dass die Regierung in der kosovarischen Hauptstadt Pristina auf seine Einsetzung als Bürgermeister bestanden hatte. Die Verantwortung für die Gewalt sieht Sekiri allein bei Serbien. Die Probleme, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, sind nicht neu. Und ich glaube, dass diese Probleme durch die Propaganda aus Serbien genährt werden. Ich bin sicher, dass dies auch von unseren internationalen Freunden bemerkt worden ist. Beim letzten Punkt täuscht sich der Bürgermeister allerdings. Weil die USA und die EU gefordert hatten, den Zugang der Bürgermeister zu ihren Ämtern nicht zu erzwingen, weisen die Verbündeten die Verantwortung für den Gewaltexzess teils deutlich Pristina zu. Die USA schlossen Kosovo von einer Militärübung aus. Für den Südosteuropa-Forscher Florian Bieber von der Uni Graz geht damit der serbische Präsident Aleksandar Vučić zunächst gestärkt aus der Eskalation hervor. Bieber findet die klare Schuldzuweisung unausgewogen. Die Gewalt sei schließlich nicht von kosovarischen Sicherheitskräften ausgegangen.
Und da muss man genau untersuchen, wer verantwortlich war. Und es gibt durchaus gute Gründe zu glauben, dass da die Verantwortung auch in Belgrad liegt.
Weder in Serbien noch in Kosovo wird allerdings auch nur ein Teil der Verantwortung übernommen. Beide Seiten beschränkten sich zunächst auf gegenseitige Schuldzuweisungen. Unterdessen versuchte die EU in dieser Woche, den Scherbenhaufen zu kitten, vor dem sie steht. Europa hatte zuletzt Gespräche zwischen Kosovo und Serbien vermittelt und beide zu mündlichen Zusagen bewegt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Immerhin schafften es Deutschland und Frankreich in dieser Woche, die Präsidenten aus Serbien und Kosovo beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau an einen Tisch zu bringen. Anzeichen auf eine Annäherung gab es im Anschluss nicht. Wohl aber neue Forderungen seitens der Europäer, zu den getroffenen Vereinbarungen zurückzukehren. Ein fertig verhandelter Vorschlag liege auf dem Tisch, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Er forderte,
diese Möglichkeit nicht gewissermaßen in die Ferne entschwinden zu lassen, weil man jetzt konkret in dieser Situation nicht den Mut hat, die richtigen Handlungen zu verantworten.
Der Südosteuropa-Experte Florian Bieber glaubt, die Verhandlungen müssten neu aufgesetzt werden. Für eine einfache Rückkehr zu früheren Zusagen hätten weder Serbien noch Kosovo im Moment große Anreize.
Und damit haben wir eine Situation, wo eigentlich beide Seiten nicht wirklich kompromissbereit sind und wo zumindest Serbien sehr gut mit dem Status quo leben kann, Kosovo weniger gut. Aber da bedarf es schon ganz massiven Drucks und ganz massiver Anreiz, um da Fortschritte zu erzielen.
Eine schnelle Lösung des jahrzehntealten Konflikts ist also momentan nicht in Sichtweite.
Aus dem Kosovo, Silke Hane. Arbeiten ehemalige Kampfpiloten aus Deutschland für das chinesische Militär? Recherchen von Spiegel und ZDF haben genau das jetzt ergeben. Boris Pistorius will diesen Vorwürfen nachgehen. Mario Kubina.
Jeder Einzelfall muss geprüft werden, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande seiner Asienreise.
Alle Überschreitungen werden geahndet, das ist völlig eindeutig, aber klar, Soldatinnen und Soldaten dürfen nach Beendigung ihrer Dienstzeit auch andere Tätigkeiten übernehmen, aber im Rahmen unserer Gesetze, in dem Rahmen ihrer Verpflichtung.
In diesem Zusammenhang verweist der SPD-Politiker unter anderem auf Verschwiegenheitsverpflichtungen. Nach Recherchen von Spiegel und ZDF sollen ehemalige Luftwaffenoffiziere Kampfpiloten in China ausbilden, seit Jahren schon. Die Rede ist von einer Handvoll früherer Bundeswehrsoldaten. und von Gehältern, die sonst nur im Profisport oder im Top-Management von Unternehmen üblich seien. Den Berichten zufolge ließen mehrere Piloten Anfragen unbeantwortet oder waren nicht erreichbar. Einer von ihnen habe die Vorwürfe zurückgewiesen.
Mario Kubina. Extremismus in der Bundeswehr. Wie stark sind radikale Tendenzen bei der Truppe verbreitet? Die jüngsten offiziellen Zahlen jedenfalls weisen einen Rückgang aus. Uli Haug.
Bis Ende des vergangenen Jahres hat der militärische Abschirmdienst 773 rechtsextremistische Verdachtsfälle bei der Bundeswehr bearbeitet. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Jahr 2021, als es noch 1242 Fälle waren. Allerdings ist nach zuletzt steigenden Zahlen noch kein langfristig positiver Trend zu verzeichnen. Fremdenfeindliche Aussagen in sozialen Medien stellten dabei den größten Anteil der rechtsextremistischen Verdachtsfälle. Gesunken sind zwar auch die Verdachtsfälle der sogenannten Reichsbürger, allerdings gibt es hier eine steigende Gewaltbereitschaft. Erstmals ermittelt wurden Verdachtsfälle, die die Bundesrepublik Deutschland in unterschiedlichen Bereichen in Frage stellen und zum Umsturz aufrufen. Gesunken sind linksextremistische und islamistische Verdachtsfälle in der Bundeswehr. Insgesamt heißt es im Extremismusbericht wörtlich, dass der bei weitem überwiegende Teil aller Soldatinnen und Soldaten auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Durch eine Änderung des Soldatengesetzes will die Bundesregierung Soldatinnen und Soldaten künftig leichter entlassen können, wenn sie erwiesen verfassungsfeindlich sind.
Aus Berlin, Uli Haug. Niedrige Löhne, hohe Jugendarbeitslosigkeit, große wirtschaftliche Unzufriedenheit und eine exorbitant hohe Inflation. Dennoch ist Recep Tayyip Erdogan wiedergewählt worden. Wie kann der neue und alte Präsident die Ökonomie in der Türkei wieder auf Vordermann bringen? Aus Istanbul meldet sich Uwe Lüb.
Inflation ist die Fieberkurve einer Volkswirtschaft, sagt Cem Çakmaklı. Er lehrt Wirtschaft an der Koç-Universität in Istanbul. Und die Inflation in der Türkei ist hoch. Um wiedergewählt zu werden, hat sich Präsident Erdoğan im Wahlkampf nicht darum gekümmert, meint der Leiter des Zentrums für Türkei-Studien, Günter Seufert, in einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung. Seufert hat vielmehr beobachtet,
dass Herr Erdoğan natürlich auch vor den Wahlen sehr großzügig mit Staatsgeldern umgegangen ist, Rentenalter gesenkt hat, Mindestlohn erhöht hat, die Wirtschaft mit billigen Krediten versorgt hat. Alles Dinge, die früher oder später natürlich zurückkehren als Belastungen bei der Bevölkerung.
Und als Belastungen der Wirtschaft. Die braucht für Investitionen vor allem Kredite. Doch die sind zuletzt nicht für alle Firmen verfügbar. Aus dem einfachen Grund, so Ökonom Çakmaklı, weil das Geld nicht da ist.
Es gibt ein Gut, einen Preis dafür, aber auch eine bestimmte Menge. Und die hat nicht für alle gereicht.
Zudem sind Kredite oft gar nicht so billig, wie es der niedrige Leitzins vortäuscht. Nur der besonders gut aufgestellte Teil der Wirtschaft profitiert davon, meint Çakmaklı. Die anderen Firmen zahlten viel für Kredite, denn die Zentralbank habe fast keine Geldreserven mehr. Es sind zwar die Geschäftsbanken, die Kredite vergeben, aber die leihen sich eben einen Teil davon bei der Zentralbank. Also, so Çakmaklı, unterwirft die Zentralbank die Geschäftsbanken strenger Regeln und Auflagen. Das führe zu in Wahrheit viel höheren Zinsen, als der Leitzins glauben macht.
Der Leitzins hat mit den tatsächlichen Zinsen nichts mehr zu tun.
Und da muss die Regierung als erstes ran, verlangt der Politikwissenschaftler İlhan Özgel aus Ankara.
Das ist ein großes Problem. Die Zinsen sind sehr hoch. Die Unternehmen können keine Kredite aufnehmen. Das beschränkt die Firmen. Dafür muss eine Lösung gefunden werden.
Der türkischen Wirtschaft helfen könnten mehr Investitionen aus dem Ausland. Hier wird es politisch, denn die Zurückhaltung ausländischer Firmen hat auch etwas mit zu wenig Vertrauen in die Türkei Erdogans zu tun. Trotzdem sollte Deutschland zu mehr Investitionen verhelfen, sagt Türkei-Kenner Seufert, und versuchen, darüber politisch Einfluss zu nehmen.
Wir sollten natürlich investieren, wir sollten Investitionshilfen anbieten, aber wir sollten sie an klare Bedingungen knüpfen.
Immerhin hat Deutschland ein großes wirtschaftliches Gewicht. Nach wie vor, so Çakmaklı, ist Deutschland der größte Markt für türkische Exporte. Letztlich aber müsse sich die türkische Wirtschaft aus sich selbst heraus erholen. Eine neue Regierung könnte das mit realistischen Leitzinsen beschleunigen und so die Inflation endlich bekämpfen. Aber dann gibt es zunächst einen wirtschaftlichen Einbruch, sagt Chuck Macle voraus. Eigentlich sei das der normale Wirtschaftszyklus. Doch in gut einem Dreivierteljahr stehen Kommunalwahlen an in der Türkei. Und Erdogans AKP will die Städte Istanbul, Ankara und Izmir zurückgewinnen. Daher meint Çakmaklı:
Ich glaube kaum, dass die Regierung einen Einbruch der Wirtschaft vor den Wahlen zulässt.
Was so viel heißt wie: Vorerst wird sich an der türkischen Politik niedriger Leitzinsen und auch daraus folgender hoher Inflation vermutlich nichts ändern.
Aus der Türkei, Uwe Lüb. Das war's in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende.